Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es hat einigen Staub aufgewirbelt, als Professor Wolfgang Böhmer, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, im Nachrichtenmagazin Focus eine interessante Relation, einen aufschlussreichen Zusammenhang darstellte, nämlich die ungleich höhere Zahl von Kindstötungen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern. Und Böhmer überlegte, das könne eine Folge sein des in der DDR bereits seit 1972 erlaubten Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Woche. Böhmer wörtlich, die Frauen entschieden, ohne sich auch nur einmal erklären zu müssen. Und er fügte dann hinzu, diese Mentalität wirke möglicherweise bis heute nach, sodass die Kindstötung von Neugeborenen für einige offenbar ja beinahe ein Mittel der Familienplanung sei. Diese Äußerungen lösten, wie Sie sich denken können, einen starken Sturm aus. Entrüstung, Empörung, nicht nur in den neuen, sondern auch in den alten Bundesländern. Und ein Grund für diese Empörung liegt sicherlich darin, dass Böhmer diesen Zusammenhang zwischen Abtreibung und Kindstötung aufgezeigt hat und damit eine alte Wunde wieder aufgerissen. Es werden Gewissen aufgeschreckt, die lieber Ruhe haben wollen. Sie kennen ja dieses Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ist die Frage nur, wie kommt so ein gutes Gewissen zustande? Warum hat eigentlich jemand ein gutes Gewissen? Zu Recht oder zu Unrecht? Auch in der Bibel spielt das Thema Gewissen eine ganz große Rolle. Und gerade in der Passionszeit, die ja heute in ihre letzte Woche geht, rückt uns die Frage von Schuld und Versöhnung besonders in den Blick. Und damit geht es dann immer auch ums Gewissen. Denn um Vergebung bittet ja nur der, die Notwendigkeit von Versöhnung erkennt ja nur der, dessen Gewissen ausschlägt. Und darum fordert die Bibel dringend, und der Apostel Paulus war hier immer wieder führend, das Gewissen von Leuten zu achten, das Gewissen zu schützen und niemanden dazu zu verleiten, irgendetwas gegen sein Gewissen zu tun. Denn dieses Gewissen könnte sonst abstumpfen, es könnte ausleiern und dann seinen notwendigen Dienst nicht mehr tun. Dabei unterliegen unsere Gewissen sicherlich einer zweifachen Gefährdung. Das ist einmal die Gefahr eines verdrängten Gewissens. Dass wir unser Gewissen abtöten, dass wir Schuld wegreden, dass wir sie verharmlosen, Schuld zu einem Schuldgefühl. Und das passt ja sehr gut in unsere therapeutische Kultur, die meint, alles sei therapierbar, sogar die Schuld, das verdrängte Gewissen. Aber dann gibt es auch so etwas wie ein verselbstständigtes Gewissen. Ein Gewissen, das sich nicht mehr an Gottes Wort koppelt, sondern von allen möglichen anderen Dingen beeinflusst wird und dann mitunter sehr skrupulös werden kann. Und aus allem ein Problem macht und in allem eine Not sieht und aus allem wirklich ein Gewissensproblem erwachsen lässt. Und dann haben wir statt einem sensiblen Gewissen ein geknechtetes Gewissen. Das ist auch nicht im Sinne Gottes. Gott will weder ständige Gewissensunruhe noch lethargische Gewissensstille. Bei dem einen schlägt das Gewissen nie aus und bei dem anderen immer und im Sekundenabstand. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Gewissen an der Bibel schulen, an der Heiligen Schrift schulen. Und im Predigttext heute Morgen erhalten wir dazu einen Anschauungsunterricht, wie wir mit unserem Gewissen umgehen sollen, wie Gott mit unserem Gewissen umgeht. Sie haben den Bibeltext vor sich, gehen wir mitten hinein in diese Situation. Ezra, der Schriftgelehrte, ist mit ca. 5000 Begleitern aus Babylonien zurück nach Jerusalem gekommen. 70 Jahre hatte das Volk Gottes im fernen Irak in der Verbannung gelebt. Das war eine von Gott verordnete Zeit und dann hatte die Rückkehr begonnen. Der erste Schub machte sich sofort nach Ablauf der 70 Jahre auf den Weg. Das war im Jahr etwa 538 vor Christus. Und jetzt, rund 80 Jahre später, kommt der zweite Schub unter Esras Leitung. Esra hat einen ganz klaren Auftrag. Er soll einen Rest wieder mitnehmen ins Heimatland und er soll den zurückgekehrten Israeliten die Wahrheit Gottes, wie sie in seinem Wort aufgeschrieben ist, nahebringen. Das ist Esras Aufgabe. Aber die Lage im Land Israel ist schwierig und die Machtverhältnisse sind ausgesprochen unübersichtlich. Verschiedene Völker und Völkergruppen kungeln und zerren um die Macht im Lande. Da sind die Kanaaniter. Die haben Macht vor allem in den beiden Hafenstädten Tyros und Sidon am Mittelmeer. Und dann sind da Hethiter, ihre Machtbasis ist die Stadt Ashdod im heutigen Gazastreifen. Weiter unten, so können Sie sich das vorstellen, dann kommen die Perisiter und Jebusiter, die haben beträchtlichen Einfluss im Süden Israels, im judäischen Hügelland. Und dann sind da noch die Moabiter und Ammoniter. Und die haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und über all dem thront der Ferne, aber durch seine Beamten und durch seine Vasallen doch sehr nahe persische König, der mit harter Hand seinen Willen durchsetzen will, der seine Beamten, seine Statthalter instruiert hat, die nun ihrerseits bestimmte Vorstellungen davon haben, wie das Zusammenleben dort gelingen soll. Und inmitten all dieser rangelnden Völker und Volksgruppen lebt Gottes auserwähltes Volk als Fremde im eigenen Land. Das ist die Situation, die man verstehen muss, um zu kapieren, was sich dann vollzieht. Und nach versuchen sie ihr Leben wieder zu ordnen, wie so viele Flüchtlinge nach dem Krieg. Einige von uns hier aus unseren Reihen wissen auch noch, wie das war, ein völlig neues Leben wieder aufzubauen. Und Gott schenkt es sogar, dass der persische König ihnen wohlgesonnen ist, dass er den Wiederaufbau unterstützt, mit Gold, mit Silber, dass er das ordentlich subventioniert, dass sogar die persischen Beamten den Juden Verwaltungshilfe leisten müssen. Das läuft also recht gut. Esra und seine Leute könnten sich freuen. Und trotzdem liegt über dem Neuanfang ein dunkler Schatten, nämlich der Schatten eines faulen Kompromisses. Und davon berichtet Esra jetzt in seinem Tagebuch, das sie vor sich haben. Da sagt er, Vers 1, Esra 9, als das alles ausgerichtet war, also das alles, diese ganzen organisatorischen Maßnahmen zum Wiederaufbau, als das alles erledigt war, als die ersten Ordnungsarbeiten und neuen Schritte auf den Weg gebracht waren, da traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne. Und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid. Es ist etwas schiefgegangen. Gründlich schief. Genauer gesagt, es ist etwas schiefgegangen mit den Ehen. Man hat die falschen Leute geheiratet. Ganz einfach die falschen Leute. Gottes eigene Leute haben sich ungläubige Ehepartner gesucht. Gottes eigene Leute hat nichts Besseres zu tun, als sich solche Leute zu suchen, die den lebendigen Gott nicht kannten oder nicht anerkannten. Es hat einen kunterbunten Heiratsmarkt gegeben zwischen Israelitern und Kanaanitern, Israelitern und Hethitern, Israelitern und Perisitern, Israelitern und Jebusitern, Amoritern, Moabitern, Ammonitern. So war es gelaufen. Und es war passiert, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Der unvorbereitete Leser, der reibt sich die Augen und sagt, ja, was ist denn nun daran so schlimm? Ist doch für die multikulturelle Integration ganz gut. Ja, wenn man da gleich so die Völker zusammenrücken lässt. Und je mehr Mischehen, umso besser das gegenseitige Verstehen. Sollen die Juden etwa sich ausländerfeindlich verhalten? Ist womöglich das gesamte Alte Testament ausländerfeindlich? Die Antwort lautet niemals. Lesen Sie mal die entsprechenden Texte, wo von den Fremdlingen die Rede ist im Alten Testament. In Israel gab es ein hochmodernes Schutzrecht für Ausländer. Das war im Alten Testament festgelegt. Die mussten sich einfügen. Die konnten jetzt nicht die Kultur neu definieren dort. Die konnten auch keine Parallelgesellschaften und Freiräume schaffen, aber sie waren geschützt. Sie waren geschützt und sie genossen ganz bestimmte Bürgerrechte, die ihnen keiner wegnehmen durfte. Hochmodern. Und doch sollte Gottes Volk selbst sich nicht durch Heirat mit den Heiden vermischen. Auch das hatte Gott ausdrücklich festgelegt. Der Glaube an den wahren, lebendigen Gott, den Gott der Bibel, sollte nicht vermischt werden mit dem Glauben an die Götzen, die Menschen gemacht hatten. Die Israeliten sollten missionieren, sie sollten den lebendigen Gott ihren Nachbarn gewissermaßen bekannt machen, aber sie sollten sich nicht mit ihnen vermischen. Und genau an dem Punkt machten viele Israeliten faule Kompromisse mit dem Wort Gottes. Sie heirateten Ehepartner, die den lebendigen Gott nicht kannten, sondern die Götzen anhingen. Und sie machten im Grunde genommen das Gleiche wie der berühmte König Salomo etwa 500 Jahre vorher. Und es war bekannt in der Geschichte Israels, dass das ihm zum Verhängnis geworden war. Das war bekannt. Und sie schienen aus der Geschichte nichts zu lernen. Das ist das Problem. Oder man könnte es auch mit Begriffen aus dem Neuen Testament sagen. Kinder des Lichts haben sich zusammengeschlossen mit Kindern der Finsternis. Kinder, die dem lebendigen Gott gehören, mit Kindern, die dem lebendigen Gott nicht oder noch nicht gehören. Und in Gottes Augen ist das nicht harmlos. In Gottes Augen ist das kein Kavaliersdelikt, wo man sagt, naja, Hauptsache sie lieben sich, Hauptsache sie lieben sich. Warum ist es nicht harmlos? Weil es Zerstörung bringt, weil es Konflikt bringt, weil es unendlich viel Herzeleid bringt. Wir werden es gleich noch sehen. Offensichtlich hat damals aber lange Zeit niemand die Kraft gehabt, diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Das haben alle mitgemacht. Alle irgendwie mitgemacht. Ja, es steht doch hier, die Priester, die Leviten, die politischen Führungskräfte, das ganze Volk, sie haben alle irgendwie mitgemacht oder weggeguckt. Es ging quer durch alle Schichten hindurch. Einer hatte angefangen und das Tabu gebrochen. Und dann haben es die nächsten nachgemacht. Wahrscheinlich am Anfang noch mit einem etwas mulmigen Gefühl im Magen. So, naja, ist das so richtig? Und später dann immer mehr ohne Gewissensbisse. Alle haben gesehen, was lief. Alle haben weggeguckt. Alle haben geschwiegen. Und die meisten haben sich irgendwann daran gewöhnt. Vielleicht hat am Anfang, als das losging, der eine oder andere doch noch versucht, sich dagegen zu stemmen. Kann sein, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er gesagt, Leute, seht doch, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort. Und sie werden ihm über den Mund gefahren sein und gesagt haben, sei nicht so lieblos, sei nicht so kleinlich, das ist eine persönliche Sache, misch dich nicht ein, misch dich nicht ein. Reine Privatsache. Aber irgendwann war der faule Kompromiss etabliert. Und irgendwann schlug das Gewissen bei den meisten kaum noch aus. Das war die Folge. Wo der faule Kompromiss zur Gewohnheit wird, ist das Gewissen in Lebensgefahr. Ich darf das nochmal sagen. Wo der faule Kompromiss zur Gewohnheit wird, sind die Gewissen in Lebensgefahr. Und das ist das erste Stichwort, was wir festhalten wollen, um diesen Text zu erfassen, gefährdetes Gewissen. Also wenn Sie mitschreiben, erstens gefährdetes Gewissen. Und das wurde dadurch besonders schlimm, dass die führenden Leute mit dem faulen Kompromissen angefangen haben. Ist ja häufig so. Es gibt dieses Sprichwort, das Sie alle kennen, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und so war es damals auch. Sehen Sie mal ans Ende von Vers 2, da steht das. Und die Oberen und die Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Also die Promis haben angefangen. Die Leute in den Führungspositionen, die im Rampenlicht standen, haben als erstes die falschen Leute geheiratet. Und die anderen haben dann nachgezogen, gutgläubig, vielleicht zum Teil sich an denen orientiert und gesagt, gut, wenn der das macht, kann es ja nicht so falsch sein. Andere waren vielleicht dankbar für die offizielle Beruhigung, die sie dadurch bekommen haben. Die wussten möglicherweise, dass es nicht richtig war und haben gesagt, gut, dann ist es offensichtlich erlaubt. Haben wir vielleicht das Wort Gottes da falsch verstanden bisher? Im Hinterkopf klingelte es vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, so die Gewissensreste, aber steht nicht in der Bibel. Aber dann sahen sie ihre Autoritätspersonen da und haben gesagt, wenn der das macht. Und darum sehen Sie, je mehr Verantwortung Sie für Menschen tragen, in der Familie, in der Gemeinde, an Ihrer Arbeitsstelle, wo auch immer, umso leichter können Sie Menschen und deren Gewissen in die Irre führen. Ja, wenn der das macht, und er ist ja nicht der Einzige, der Kollege und dieser und der. Liebe Leute, wenn wir uns zuerst an Menschen orientieren statt an Gottes Wort, dann werden wir anfällig, wofür? Für Stimmungen, anfällig für Trends, dann wird unser Urteilsvermögen, unser Bewertungsvermögen nach und nach ausgelaugt. Dann werden wir empfänglich für faule Kompromisse jeder Art. Und dann wird unser Gewissen nach und nach umgepolt. Oder es wird verdrängt oder es wird falsch beruhigt. Und schlimmstenfalls haben wir dann ein reines Gewissen wie jener Mann, von dem man sagte, sein Gewissen war rein. Warum? Er benutzte es nie. Und natürlich, bis es dahin kommt, ist das ein langer Weg. Ganz klar. Ein langer Weg. Aber dieser Weg sieht sehr einladend aus. Und er ist gepflastert mit faulen Kompromissen. Und die Frage ist nun, wie war das eigentlich möglich? Wie war das möglich, dass die Israeliten, die doch Gottes Treue erlebt hatten, die doch Gottes Wort kannten, dass die sich zu diesem Lebensstil hinreißen ließen? Wie war das möglich? Nun gut, vielleicht fanden sie die heidnischen Frauen einfach interessant. Ein neuer Stil, ein neues Flair. Vielleicht. Und dazu kommt noch was anderes. Überall im Lande hatten die Heiden das Sagen. Das müssen wir uns ja klar vor Augen führen. Das war nicht so leicht. Überall im Lande gaben solche Menschen den Ton an, die Gott nicht kannten. Was gemacht wurde und was nicht, was politisch korrekt war und was nicht, was schick war, was modern war und was nicht, darüber entschieden in der Regel gottlose Leute. Was gut war und was schlecht, was wahr war und was Lüge, was fortschrittlich war und was rückschrittlich, das legten alle möglichen Leute und Meinungsmacher fest. Aber nicht die Leute, die in Israel das Wort Gottes zu verkündigen hatten, die legten das nicht fest. Und die Stimmung war klar, die Bibel, das Wort Gottes galt nichts, wer erfolgte, galt auch nichts. Und wer die Bibel gar noch öffentlich verteidigte, der lief Gefahr, öffentlich ausgelacht zu werden. Es war wie bei uns in Deutschland. Tja, und die Leute vom Volk Israel, das waren nicht alles Helden. Die wollten auch nicht ausgelacht werden. Die wollten auch so ein bisschen akzeptiert und ein bisschen angesehen sein. Die hatten auch ihr Harmoniebedürfnis. Kann man ja verstehen. Die wollten gemocht werden und respektiert werden. Und so suchten sie sich den leichtesten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes. Sie machten es wie die Flüsse, sie schlängelten sich nämlich um die Hindernisse herum. So machten es viele. Sie waren glatt wie Aale und man wusste nie genau, woran man bei ihnen war. Sie standen für nichts mehr. Es gab nichts mehr, wofür sie bereit gewesen wären, auf einen Scheiterhaufen zu gehen. Ihren Kopf hinzuhalten, zu kämpfen, sich zu ereifern. Das war alles weg. Weil ihr Gewissen nicht mehr zuverlässig ausschlug. Und weil sie es gelernt hatten, die Stöße des Wortes Gottes ganz elegant abzufedern und sich immer an der Wirkung dieses Stoßes, den das Wort Gottes auf den Rest ihres Gewissens ausübte, vorbeizudrücken. Wie schnell kann das passieren? Gefährdetes Gewissen. Aber dieses Gewissen ist noch nicht tot. Es ist noch nicht tot. Denn eines Tages, an jenem Tag, den Esra hier in seinem Tagebuch beschreibt, in unserem Text, da fassen sich einige Männer ein Herz. Und wir haben ein zweites Stichwort. Und das zweite Stichwort lautet gewecktes Gewissen. Zweitens also gewecktes Gewissen. Oder man könnte auch sagen geschrecktes Gewissen. Wenn wir das lesen, dann können wir uns vorstellen, wie sie sich hier bei Esra ins Zimmer schieben. Betretene Gesichter, betretene Stimmung, alle drucksen herum, alle haben was auf dem Herzen, keiner will den Anfang machen. Und doch in dieser peinlichen Stunde, da wird der Abwärtstrend gebremst. Sehen Sie hin. Stockend und stammelnd kommt die Wahrheit heraus. Nochmal Vers 1. Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern. Dann kommen die ganzen Namen. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne. Und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen der Grazien waren die Ersten bei diesem Treubruch. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mein Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israel erschrocken waren. Die versammelten sich bei mir. Wegen des Treubruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Ende des Tagebucheintrags an dieser Stelle. Esra ist wie betäubt. Wie betäubt. Mit einem Ruck reißt er sein Oberhemd und den Mantel an der Knopfleiste auf. Das war so ein Zeichen der Trauer. Und schauen Sie, wie das hier beschrieben ist. Der sitzt nur noch da, starr, wortlos, der Schmerz geht tief, zu tief, als dass Worte ihn in dieser Situation ausdrücken könnten. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Bis zum Abend, so wird es hier beschrieben, kommen verstohlen immer mehr Leute zu ihm herein. Sie schleichen geduckt durch die Hintertür wahrscheinlich. Leute mit gewecktem Gewissen, Leute mit schlechtem Gewissen. Leute, die erschrocken sind über das, was sie getan haben, über den geistlichen Verfall ihres Volkes. Keiner spricht. Alle sitzen da neben Esra und teilen sein Schweigen. Stellen Sie sich mal diese gespenstische Situation vor. Sie sitzen da. Es gibt eine Reue, die ist ehrlicher, wenn sie erstmal ohne Worte bleibt. Und diese Art von Reue finden wir hier. Bis zum Abend dauert das. Geschreckte, geweckte Gewissen. Und jetzt fragen wir, wodurch war dieser plötzliche Sinneswandel zustande gekommen? Das ist ja das Interessante. Wie kam das? Die Antwort steht eigentlich zwei Kapitel vorher in Esra 7, Vers 10. Da wird gesagt, was Esra machte, als er zurückkam. Da steht nämlich, was tat er? Er richtete sein Herz darauf, Esra 7, Vers 10, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Esra war ein Mann des Wortes Gottes. Er forschte, er versuchte Gott gehorsam zu sein, auch in diesen einzelnen Dingen, und er lehrte dann, was Gottes Wort sagte. Das ist der Ausgangspunkt. Und so steht es dann auch hier in diesem Text, sie waren erschrocken, Vers 4, über die Worte des Gottes Israels. Darüber waren sie erschrocken. Nicht, weil ihre Töchter plötzlich frech wurden oder weil ihre Söhne sich komisch kleideten und girierten. Nein, sie waren erschrocken über die Worte Gottes. Das hat es ausgelöst. Eindeutig. Und es ist doch interessant, wie Esra das macht. Er setzt die Leute jetzt nicht so seelisch-moralisch unter Druck. So, wenn du das jetzt nicht gleich machst. Aber er geht den Leuten auch nicht diplomatisch um den Bart. So nach dem Motto, es ist ja verständlich und die Versuchung ist ja so groß und man muss das ja auch sehen und so lange seid ihr jetzt hier in diesem Lande und die sind doch eigentlich auch ganz nett, aber bedenkt es doch mal so. Das macht er auch nicht. Sondern er lehrt sie das Wort Gottes. Das macht er. Er konfrontiert sie mit der Wahrheit der Bibel. Und allein dadurch werden Gewissen wirklich geweckt. Nicht belämmert, nicht manipuliert, sondern geweckt. Von Gott geweckt. Schauen Sie, die Pharisäer zur Zeit Jesu, die haben das anders gemacht. Die haben nicht Gewissen geweckt, sondern die haben Gewissen geknechtet. Die haben nicht Gottes Wort ausgerichtet, sondern sie haben vor allem ihre menschlichen Sonderbestimmungen den Leuten ständig um die Ohren gehauen und haben dann aufgepasst, dass das ja auch eingehalten wurde. Denken Sie an bestimmte Waschvorschriften. Und da hatten viele ein schlechtes Gewissen an der falschen Stelle. Ein eingeredetes, schlechtes, geknechtetes Gewissen von den Pharisäern. Das hat Esra nicht gemacht. Und darum, wo wir Menschen mit unseren eigenen Ideen unter Druck setzen, da knechten wir höchstens ihr Gewissen. Aber wo wir jemanden mit dem Wort Gottes konfrontieren, wie das Esra tat, da ist wirklich die Chance, dass sein Gewissen geweckt wird und dass er offen wird für eine echte Veränderung in seinem Leben. So wie bei jener Erweckung, die in einem Dorf passierte, einer nach dem anderen kam zum Glauben, ein besonderes Geschenk. Und ich glaube, es war der Bürgermeister oder ein ganz reicher Bauer, der war besonders stur und der sagte, und wenn die sich alle bekehren, ich bekehre mich nicht. Und wie stark ich bin, das werde ich euch dadurch beweisen, ich setze mich in die nächste Predigt und ich werde mich trotzdem nicht bekehren und ich werde diese Predigt aushalten. Und bevor der Pastor anfing zu predigen, hat er noch zu seinem Nebenmann gesagt, mi kriegt er nicht, mi kriegt er nicht. Und dann predigte der Pastor und er legte das Wort Gottes aus. Und dieser stolze Mann, der wurde immer unruhiger und er merkte gar nicht, wie er anfing zuzuhören und wie sein Herz gepackt wurde von dem Wort Gottes. Und irgendwann dann rollte die erste Träne über seine Wangen. Und als die Predigt fertig war, sagte er zu seinem Nebenmann, Jakob, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Das Wort Gottes hatte ihn gewonnen. Und das ist der einzige Weg, auf dem Menschen wirklich verändert werden können, durch die Wahrheit der Bibel. Alles andere, wenn wir an ihnen rumdoktern und hin und her zerren. Wir können, wie gesagt, manipulieren. Wir können Leute dazu bringen, dass sie eine bestimmte Sache nur machen, damit sie Ruhe vor uns haben. Das können wir erreichen. Aber wir können nicht Herzen verändern, Haltungen verändern, Überzeugungen verändern. Diese Kraft hat allein das Wort Gottes. Und erst als Esra in Jerusalem eintrifft, da rührt sich offensichtlich hier auch bei einigen das verschüttete Gewissen. Jetzt plötzlich, wo er einfach und klar die Wahrheit Gottes ausrichtet, da kommen Leute in Bewegung, da wachen sie auf, da werden ihnen plötzlich Fehler, ja Sünden bewusst und sie merken, sie sind schuldig geworden. Und sie kommen zu Esra und trippeln auf der Stelle und nennen die Tatsachen beim Namen. Und warum nehmen Sie das so ernst? Weil Sie eines merken. Wir haben nicht gegen ein abstraktes Gebot, gegen eine abstrakte Verordnung verstoßen, sondern indem wir das taten, haben wir uns an dem lebendigen Gott persönlich vergangen. Das merken Sie. Und einer bringt es dann auf den Punkt in Kapitel 10, Vers 2, ein Mann namens Zechanja, der drückt das dann so aus, der sagt, wir haben uns an unserem Gott vergriffen. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Das ist das Problem. Nicht, dass sie über ein abstraktes Gesetz hinweggegangen sind, sondern dass sie einen persönlichen Gott, ihren Gott, dass sie sich an dem vergangen haben, dass sie den betrübt haben, dass sie gegen den gesündigt haben. Und so ist es immer. Wenn Gottes Wort unser Gewissen aufschreckt, dann wird uns bewusst, du hast gegen Gott gesündigt. Du hast nicht einfach irgendeine Regel übertreten, die man eben einhalten soll, wenn man in diesen Kreisen einigermaßen angesehen sein will, sondern du hast gegen Gott selbst gesündigt. Gott und die Bibel gehören zusammen, die kann man nicht auseinanderreißen. Und deswegen hat der Herr Jesus ja auch gesagt in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wer Jesus liebt, wird die Bibel ernst nehmen. Wer die Bibel ernst nimmt, wird wachsen in der Liebe zu Jesus. Und diese höchst persönliche Dimension, die wird den Leuten um Ezra herum bewusst. Und die bringt ihr Gewissen in Aufruhr. Wir haben direkt gegen eine ausdrückliche Weisung Gottes gehandelt und damit gegen Gott selbst. Wissen Sie, es ist gut denkbar, dass Sie nochmal die Stelle zusammen nachgeschlagen haben. In 5. Mose 7, Vers 1 bis 6, wo Gott Ihnen das ins Stammbuch geschrieben hatte. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, und er vertreibt die vielen Völker vor dir her, so sollst du dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann der Zorn des Herrn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinen Gott. Dich hat er erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Gott will nicht, dass Menschen, die ihn lieben, sich mit Menschen verheiraten, die ihn nicht lieben. Gott will nicht, dass Menschen, die ihn kennen, sich engstens mit Menschen verbinden, die ihn nicht kennen. Weil es tiefstes Unrecht ist vor Gott und weil es Gott wehtut. Weil es Gottes Besitzanspruch auf unser ganzes Leben in Frage stellt. Gott hat uns herausgeholt aus unserer Verlorenheit. Wer sind wir, dass wir uns an Menschen binden, die noch nicht von Gott gerettet wurden, die noch in der Verlorenheit stehen? Gott hat uns herausgeholt aus unserer Sünde. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Wer sind wir, dass wir uns an Menschen binden, denen das nichts bedeutet? Gott hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Und wer sind wir, dass wir zugleich das Eigentum eines Menschen werden, der nicht Eigentum des lebendigen Gottes ist? Das ist so wichtig, dass wir sehen, hier geht es um den persönlichen lebendigen Gott, nicht um ein abstraktes Prinzip. Deswegen haben wir auch vor einigen Wochen in der jungen Gemeinde dieses Thema Liebe, Sexualität, Ehe ganz gründlich behandelt. Und auch auf diesen Punkt sind wir ausführlich eingegangen. Ja, Menschen, die noch ohne Jesus leben, die sollen wir achten. Wir sollen denen mit Freundlichkeit begegnen. Wir sollen ihnen die Botschaft von dem Herrn Jesus ausrichten, wo immer es geht. Wir sollen in einem recht verstandenen Sinne Kontakte zu ihnen pflegen. Aber wir sollen nicht unser Leben an sie binden, wie das in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau geschieht. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Was Gott damals durch Mose seinem Volk Israel gesagt hat, das lässt er uns heute durch den Apostel Paulus genauso aufs Gewissen legen. Wenn Paulus etwas schreibt, in 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Zieht nicht am selben Joch mit den Ungläubigen. Geht nicht mit ihnen in dieser engen Jochgemeinschaft. Christen sind durch Jesus Mitglieder des Volkes Gottes. Wir sind durch Jesus Eigentum Gottes. Und darum ist es für uns ein Unrecht gegen Gott, wenn wir uns bewusst und vorsätzlich an einen Menschen binden, der Gott nicht kennt. Es ist eine ganz andere Sache, das muss ich hier an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen. Wenn in einer Ehe, die bereits besteht, einer der beiden Ehepartner zum Glauben kommt. Das ist eine völlig andere Situation. Da sagt die Bibel natürlich, dass der Christ bei dem Nichtchristen unbedingt bleiben soll. Dass er ihn in Liebe zu gewinnen versuchen soll. Dass er unendliche Geduld mit ihm haben soll. Dass auch die Kinder durch den, der Christ ist, in besonderer Weise gesegnet sein werden. Da sagt Gott auf keinen Fall, dass jemand, nur weil er Christ geworden ist, seinen nicht, noch nicht gläubigen Ehepartner verlassen soll. Das ist eine völlig andere Situation. Es geht hier um die Frage der Leute, die die Entscheidung noch vor sich haben. Und Gott weiß. Gott weiß, dass der Konflikt mit Gott vorprogrammiert ist und der Konflikt mit dem Ehepartner. Hören Sie doch mal an, wie Mose das hier sagt, wie Gott es durch Mose sagt. Sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Eine Ehe, in der einer an Jesus glaubt und der andere nicht, ist in der Regel eine Ehe voller Spannung, weil man sich noch so sehr lieben kann, das will ich ja überhaupt nicht in Zweifel ziehen, und doch sich im Tiefsten nicht wirklich einig ist. Dort, wo die Entscheidungen fallen, dort, wo das Herz schlägt, man ist sich nicht einig. Man hat im Letzten verschiedene Ziele für das gemeinsame Leben. Man kann nicht zusammen beten. Man hat nicht diese letzte innige Gemeinschaft. Man hat teilweise auch andere Bedürfnisse, andere Interessen. Und dem einen bedeutet die Gemeinde Jesu sehr viel, dem anderen bedeutet sie überhaupt nichts. Oder der sieht darin vielleicht eher eine Konkurrenz. Oder findet sie unwichtig oder übertrieben. Schauen Sie, geistliche Kompromisse ziehen viele anstrengende, kräftezehrende Konflikte nach sich. Und es besteht die wirkliche Gefahr, dass der gläubige Ehepartner in seiner geistlichen Entwicklung gehemmt wird oder gelähmt wird und dass er wirklich in seiner Treue zu Christus unterminiert wird, träge wird im Glauben. Es ist so schwer, die persönliche Beziehung zu Gott zu leben, wenn der, mit dem man am engsten verbunden ist, das alles nicht will und nicht mitträgt und bestenfalls toleriert und hinnimmt. Faule Kompromisse zahlen sich nicht aus. Das gilt für jeden Lebensbereich. Hier hat die Bibel es eben an diesem einen Beispiel durchdekliniert. Aber das gilt für alle anderen Bereiche auch. Wenn wir anfangen, faule Kompromisse zu machen zwischen dem, was das Wort Gottes uns vorgibt, und dem, was wir meinen, für uns vielleicht ein bisschen leichter oder schöner wäre, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Vordergründig ersparen wir uns durch faule Kompromisse vielleicht manchmal einen gewissen Ärger. Das kann sein. Aber auf Dauer bringen wir unser Leben auf eine falsche Spur. Denn geistliche Kompromisse holen uns ein und machen unser Leben kaputt. Es gibt eine interessante Fabel aus Russland dazu. Die habe ich auch in meinem Buch über Evangelisation in der Postmoderne veröffentlicht. Da können Sie nochmal nachlesen, wenn Sie wollen. Diese Fabel erzählt von einem Jäger, der eines Tages seine Flinte schultert und in den Wald geht. Und dort im Wald begegnet der Jäger einem großen Bären. Der Jäger nimmt die Flinte hoch, hat eine gute Position, er zielt genau und will abdrücken. Aber da sagt der Bär mit seiner ganz sanften, beruhigenden Stimme: Sollen wir nicht besser reden, anstatt zu schießen? Was willst du? Was ist dein Anliegen? Lass uns über die Sache verhandeln. Nun, der Jäger nimmt sein Gewehr herunter und sagt: Gut, kann ja nichts schaden, ein bisschen zu reden. Ich will dir sagen, was ich brauche, lieber Bär, sagt der Jäger. Was ich brauche, ist ein Pelzmantel. Oh, sagt der Bär, darüber lässt sich reden. Nun aber kommt mein Anliegen. Was ich brauche, ist ein voller Magen. Und jetzt lass uns einen Kompromiss aushandeln. Beide, der Jäger und der Bär, ließen sich auf dem Waldboden nieder und handelten einen Kompromiss aus. Nach einer Weile ging der Bär ganz allein davon. Die Verhandlungen waren erfolgreich gewesen. Der Bär hatte einen vollen Magen und der Jäger war jetzt eingehüllt in einen Pelzmantel. Nur etwas anders, als er sich das vorgestellt hatte, natürlich. Faule Kompromisse, sagt diese Fabel, fressen uns auf. Sie bringen uns um Kopf und Kragen. Sie sind gefährlich. Sie holen uns ein. Und irgendwann überwinden sie uns. Und darum wohl uns, wenn wir es zulassen, dass Gott unser Gewissen aufweckt. Wohl uns, wenn wir Gottes Wort an unser Innerstes wirklich herankommen lassen, so wie die Leute um Esra. Sie lassen sich schütteln von dem Wort Gottes. Sie lassen das zu. Sie setzen sich dem aus. Und dadurch geht plötzlich eine Tür auf. Und es weht geistlicher Wind in den Mief ihrer faulen Kompromisse und ihres eingefahrenen Verhaltens. Und noch einmal ist ihnen Esra eine große, große Hilfe. Er macht's genau richtig hier. Er beruhigt die Leute nicht. Wissen Sie, das ist eine ganz große Gefahr auch in der Seelsorge, wenn ein Mensch seine Schuld bekennt und es tut uns so leid und wir sehen, er ist ja eigentlich auf einem guten Weg, dass wir ihn dann beruhigen und sagen, ach, so schlimm ist es ja nicht. Das ist das Verkehrteste, was wir machen können. Wenn ein Mensch eine echte Schuld endlich einsieht und erkennt, dann dürfen wir ihn nicht in einer falschen Weise beruhigen. Und Ezra macht das auch nicht. Er lässt diese Schuld so stehen, wie sie ist. Er macht das ganz klar. Und Ezra macht auch etwas anderes nicht. Er beschimpft sie nicht. So entsetzt er über ihre Sünde ist, er beschimpft sie nicht. Er macht sie nicht fertig. Er haut nicht emotional auf sie drauf, auf diese plötzlich empfindlich gewordenen Gewissen, sondern was macht er? Er nimmt sie mit und er geht mit ihnen gemeinsam zu der einzigen Stelle, wo die Schuld abgeladen und bereinigt werden kann. Das ist das Letzte, was wir noch festhalten wollen. Am Schluss wird aus dem geweckten Gewissen drittens ein geständiges Gewissen. Also erstens gefährdetes Gewissen, zweitens gewecktes Gewissen und drittens am Ende geständiges Gewissen. Und es versammelten sich alle bei mir, Vers 4, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren. Und Vers 5, und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie, breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Und dann die letzten Worte von Vers 15 stehen auch noch auf ihrem Zettel. Siehe, wir sind hier vor dir in unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Jetzt legen wir das Mikrofon auch nochmal drauf. Siehe, wir sind hier vor dir in unserer Schuld. Darum können wir nicht bestehen vor seinem Angesicht. Sehen Sie, wie Ezra hier mit gutem Beispiel vorangeht. In Vers 6, er sagt, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue meine Augen auf zu eben zu dir, mein Gott. Obwohl er ja in dieser konkreten Sache persönlich ohne Schuld dasteht. Ist auffällig, aber er stellt sich damit rein, weil er weiß, ich habe Gott auch oft enttäuscht. Ich hab auch genug auf dem Kerbholz, an anderen Stellen. Ich bin genauso auf die Vergebung angewiesen wie meine Landsleute. Und so stellt er sich in eine Reihe mit diesen Leuten, denen er das Gewissen so heilsam aufgeschreckt hat. Den ganzen Tag hat Ezra geschwiegen. Aber jetzt am Abend, da bricht seine ganze Trauer aus ihm raus. Er geht vor Gott auf die Knie und dann kommt dieses Gebet. Das strömt förmlich aus seinem Herzen. Lesen Sie es zu Hause am besten nochmal laut. Lesen Sie es nochmal laut. Und machen Sie sich klar, was für ein Anblick das gewesen sein muss. Dieser Ezra mit seinem zerwühlten Haar, mit seinem zerrissenen Mantel, der kniet da auf dem Boden und bittet für sein Volk. Das war nicht ansehnlich, das war eher beschämend. Und gut, dass es so war. Denn vor Gott kommt es drauf an, was drin ist in unserem Herzen. Und es ist wirklich bewegend, wie Ezra sagt, mein Gott, ich schäme mich. Haben Sie es schon mal zu Gott gesagt? Haben Sie es schon mal vor dem lebendigen Gott so empfunden? Mein Gott, ich schäme mich. Das ist was anderes, als man jetzt sagen, okay, das war nicht richtig in meinem Leben, bitte nimm es mir weg. Ezra weiß, es gibt nichts zu beschönigen, es gibt nichts zu rechtfertigen, es gibt nichts hinzudrehen, sondern es gibt nur etwas zu gestehen. Geständiges Gewissen, hässliche Schuld. Und Ezra bekennt sie. Er schämt sich vor Gott, er gesteht seine Scham ein. Er redet die Schuld nicht schön, er redet sie nicht klein, er schiebt sie nicht auf andere. Mein Gott, ich schäme mich. Haben Sie das schon mal so gesagt? Haben Sie schon mal so den Mut gehabt, mit schamrotem Kopf vor dem lebendigen Gott zu knien und ihre Schuld ihm allein zu bekennen? Mein Gott, ich schäme mich und ich scheue meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Und dann nimmt er die anderen mit rein, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Das ist nicht orientalische Übertreibung, sondern das ist jetzt wirklich ernst gemeint, tief ernst gemeint in ihrem Herzen. Sie sind wirklich von einem Schrecken gepackt, als sie sehen, was Gott ihnen geschenkt hat an Neuaufbau, Rückkehr ins Land, das Wohlwollen der Perser in vielen Bereichen. Die finanziellen Mittel, um alles hinzukriegen. Er hat ihnen so viel gegeben. Und nun kommen sie und der Neuanfang beginnt. Und sofort haut wieder diese alte Schuld dazwischen. Ezra bekennt, was zu bekennen ist. Er wird konkret, er packt aus und er legt alles vor Gott nieder. Und das können wir hier auch lernen, dass Sünde immer konkret und praktisch ist. In Gedanken, Worten und Werken. Es sind sündige Gedanken, es sind sündige Taten, es sind sündige Worte, die alle unserem sündigen Wesen entspringen. Und Ezra bekennt es. Wir sündigen nicht irgendwie allgemein, sondern wir sündigen konkret. Und wir sündigen mit einem von der Sünde zersetzten Herzen.
Und wenn wir da raus wollen, dann ist so eine große Hilfe, wenn wir die Dinge vor dem allmächtigen Gott beim Namen nennen dürfen und ihm sagen dürfen, und wir sind da in guter Gesellschaft, ja, ich schäme mich. Und es tut mir wirklich leid. Es tut mir bitter leid. Aber du vergibst mir, das weiß ich, und darauf baue ich. Gefährdetes Gewissen, ja. Das ist immer wieder im Blick zu behalten, dass wir nicht abstumpfen. Aber Gott will es wecken durch sein Wort. Und dann ist es so wichtig, dass wir bei einem geweckten Gewissen nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht morgens, wenn der Wecker klingelt. Man kann diesen Wecker, der da klingelt, auch einfach niederhauen und dann ist er still und man schläft weiter und kommt trotzdem zu spät. Wenn der Wecker klingelt, gilt es aufzustehen. Und wenn Gott den Wecker unseres Gewissens schellen lässt, denken Sie mal morgen an, wenn der Wecker wieder klingelt, dann ist es wichtig, dass aus dem geweckten Gewissen auch wirklich ein geständiges Gewissen wird. Dass wir die Dinge dem Herrn bringen. Und wenn wir das tun, dann wird aus dem geständigen Gewissen am Ende auch ein getröstetes Gewissen. Das ist so schön. Denn Jesus will meine Schuld vergeben. Dafür ist er ja am Kreuz gestorben. Dafür hat er ja gesühnt. Dafür hat er meine Last getragen. Und darum sagt es der Apostel Johannes nochmal so in seinem ersten Brief. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So will Jesus uns mit seinem Frieden beschenken, mit dem Frieden der Vergebung und mit dem wunderbaren Geschenk eines geständigen und dann auch getrösteten und gewissen Gewissens. Friede mit Gott durch Jesus. Das hat auch der junge John Claypool aus Minneapolis erfahren, mit dessen entscheidender Lebensphase ich hier schließe. Er kam aus Burnsville bei Minneapolis und als er mal gerade 14 war, machte er den schlimmsten Fehler seines Lebens unter dem Einfluss von LSD und Alkohol. Er schoss dieser John Claypool den in seiner Nachbarschaft wohnenden Bürgermeister Wilmer Strickland und dessen Frau Verona. Niemand brachte ihn mit dieser Tat in Verbindung. Keiner kriegte das raus, keiner kam auf den Gedanken. Und so lebte dieser junge Mann ganz allein mit seinem Wissen, ein Mörder zu sein, 20 Jahre lang. Er verließ seine Heimat, arbeitete als Werftarbeiter am Michigansee. Und dann, ich glaube, es war 1993, irgendwie Mitte der 90er Jahre, bekam er Kontakt zu der christlichen Gemeinde am Ort. Er lernte Jesus Christus kennen. Er wurde Christ. Und plötzlich sah er sein Leben und auch die Schuld seines Lebens in einem völlig anderen Licht, in einer völlig anderen Dimension. Plötzlich wurde deutlich sein Gewissen geweckt und er wurde dessen inne, dass er gegen Gott stand. Und sein Gewissen wurde geständig. Claypool vertraute sich einem Pastor an und sie brachten gemeinsam diese unerledigte Sache vor den lebendigen Gott. Claypool erfuhr die gewaltige Befreiung der Vergebung. Und er erfuhr auch, was es heißt, von den quälenden Schatten der Vergangenheit frei zu werden. Und dann gab ihm der Pastor den Rat, jetzt ist es auch richtig, dass du das auch vor Menschen zurechtbringst, dass du klar machst, was geschehen ist. Und er hat das dann getan, hat sich den Behörden gestellt und dann eine doch erhebliche Haftzeit bekommen. Aber obwohl er von Gefängnismauern eingeschlossen war, war er innerlich ein freier Mensch geworden. Frei von den Fesseln der Vergangenheit, frei von der Schuld. Gott hatte durch sein Wort sein Gewissen geweckt und hat es geständig gemacht. Und er hatte ihn frei gemacht. Nun, wir sind keine Mörder wie Claypool und doch brauchen wir die gleiche Vergebung. Wir leben von der gleichen Vergebung. Und wenn Gott heute Ihr Gewissen wecken sollte, wenn Gott in Ihrem und in deinem Leben einen vollen Kompromiss aufgedeckt hat, dann bringen Sie Ihr Gewissen bitte nicht zum Schweigen, sondern bringen Sie Ihre Not und Ihre Schuld zu Jesus und gestehen Sie vor ihm. Und wenn Sie den Eindruck haben, Sie brauchen nochmal einen Christen und es täte gut, mit dem darüber zu sprechen und es auch nochmal einem Menschen anzuvertrauen, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Sind hier viele sicherlich bereit zu sprechen. Ich stehe auch immer für solche Gespräche zur Verfügung. Dann laden Sie das ruhig auch nochmal vor den Ohren eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Zeugen ab. Aber das Entscheidende ist nicht, dass sie es vor einem Menschen aussprechen, sondern vor dem lebendigen Gott. Und Jesus allein hat die Kraft und die Vollmacht, ihre Schuld zu vergeben. Und er hat versprochen, alles, alles gut zu machen. Und den leisesten Schatten alter Schuld wegzunehmen, ganz wegzunehmen aus ihrem Leben. Er ist treu und darum ruft er uns, auch heute. Amen.